Vielen Dank, Jürgen, und guten Morgen, liebe Geschwister. Ich bin das dritte Mal bei euch. Ich habe nachgeschaut. Einmal war ich hier mit dem Thema Mensch, ärgere dich nicht, und wir haben miteinander besprochen, dass das, was Gemeinden und Menschen eigentlich unattraktiv macht, dass es der Ärger ist. Und ihr schaut wunderschön aus. Also ihr ärgert euch, glaube ich, nicht ganz so oft. Und wenn, dann haltet fest daran, dass es der Ärger ist, der sozusagen diese Herzenshärtigkeit, der uns als Gemeinden, als Menschen unattraktiv macht. Und in der Pandemie durfte ich mal sonntags bei euch predigen draußen, ohne Mundschutz, aber da hatte ich ein Augenpflaster dabei, da haben wir über das Schielen nachgedacht, wie Gott uns immer wieder trainiert, auch in unserer Sehstärke. Und heute Morgen hatte ich sehr auf dem Herzen, nochmal mit uns nachzudenken, wie ist es eigentlich, über bestimmte Stürme unseres Lebens auf dieser Welt, bestimmte Windrichtungen. Und vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Das ist eine doppelte Freude. Ich war ja einige Jahre Ortspastor in Hersbruck, über 20 Jahre mit meiner Familie in Franken gelebt. Es ist fast ein bisschen ein Heimspiel und wir wohnen jetzt seit 3 Jahren in Wiedenest. Und ihr habt mich sozusagen am Karnevalsbeginn aus der Region Köln rausgeholt. Dafür danke ich euch sehr. Das Christusforum, unsere Gemeindefamilie. Und es ist schön, dass wir miteinander Familie sind in diesem großen Bund und trotzdem miteinander auch Gemeinden gründen an verschiedenen Stellen. Und wenn ich so in Gemeinden eintauche, und ich bin ja seit über 30 Jahren auch Seelsorger, dann wird mir mehr und mehr bewusst, dass wir uns manchmal auch irgendwie in der Situation befinden, gegen den Wind zu stehen. Also, dass das nicht alles immer nur ganz einfach geht. Und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, mit 3 ersten Fragen, ein bisschen Interaktion, dass ihr mit hineinkommt in die Predigtgedanken. Was ist euch lieber, Berge oder Meer? Ja, wenn man das die Bayern fragt, ne? Aber vielleicht. Wer ist für Berge? Wer ist für Meer? Ja, ganz schön ausgeglichen. Also gut. 2. Frage, Fisch oder Fleisch? Wer ist für Fisch? Vielleicht 2 Hände. Ja. Und Fleisch? Ja, ihr macht das ziemlich gut. Mal gucken, bei Frage Nummer 3. Rückenwind oder Gegenwind? Wer ist für Rückenwind? Wer ist für Gegenwind? Aha. Immer wieder dasselbe. Also bei diesen Spielen und vor allem bei Rücken- und Gegenwind sehr bezeichnend. Und irgendwie ist es ja auch klar, der Rückenwind, der hat irgendwie etwas von Leichtigkeit, der hat irgendwas von ein bisschen bequemer, ein bisschen schneller, ein bisschen getragener durchs Leben kommen. Vielleicht denkst du an Fahrradfahren und rühmst dich deiner wunderbaren Kondition. Dabei war es nur der Rückenwind, der dich sozusagen hat schnell fahren lassen. Also das ist irgendwie bezeichnend und trotzdem möchte ich heute Morgen euch nochmal mit hineinnehmen in 2 Texte, einen aus dem Alten Testament, einen aus dem Neuen Testament. Beide Texte sind euch bestimmt gut bekannt, aber vielleicht, und das ist mein Gebet, dass sie heute nochmal Kraft entfalten, dass das Wort Gottes nochmal ganz besonders unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Weg in den Situationen, wo es eben nicht nur um Rückenwind geht, wo Gott uns ganz bewusst auch in den Gegenwind hineinstellt. Wenn man so in manchen Pools und Schwimmbädern guckt, die dann irgendwie so eine Gegenstromanlage haben, da wird plötzlich deutlich, dass Menschen auch tatsächlich einen Ehrgeiz entwickeln, mal gegen diesen Strom anzukämpfen. Sich nicht irgendwie nur wegspülen zu lassen in diesem ganzen Strudel, sondern tatsächlich mal mit Muskelkraft versuchen, gegen den Strom anzuschwimmen. Also irgendwie hat ja Gegenströme, Gegenwinde auch eine gewisse Form von Reiz. Und wenn du dich in dieses Bild mit hineingibst, dann stimmt es genau. Es trainiert uns. Es gibt uns eine Form von Kondition. Und nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle. In irgendeiner Weise hat unser Leben zwar diesen Rückenwindmodus, den wir alle so gern mögen, und gleichzeitig aber auch immer diesen Ansporn, was passiert denn, wenn die rauen Winde wehen, wenn sozusagen du in gesundheitlichen, in finanziellen, in beziehungstechnischen Problemen einfach auch mal gegen den Wind stehst. Das, was ihr heute Morgen miteinander geteilt habt, was eingeflossen ist, auch in die Gebetsgemeinschaft, sind ja auch Ausdrucksformen von Lebensgeschichten, von Lebenssituationen, wo nicht alles immer nur sozusagen von hinten ganz leicht geht, sondern wo wir mitten im Sturm stehen und so wie diese Welt gerade durch Krisen gebeutelt ist, durch Kriege geht und um Frieden ringt, da kann man ja nicht von Rückenwind sprechen, sondern da steht sozusagen ganze Völker, ganze Menschengruppen und einzelne von Gott geliebte Töchter und Söhne auch immer wieder gegen den Wind. Eine erste Stelle, eine bekannte Stelle aus der Exodus-Geschichte, wie Gott also sein Volk aus der Sklaverei von den Klauen des Pharao sozusagen freisetzt. Und ich würde euch mal einladen, dass wir heute Morgen mal mit einem Blick auch meteorologisch drauf schauen, denn das ist eine ganz interessante Geschichte mit einem ganz interessanten Aspekt der Windrichtung. Wir lesen mal, und in dieser Geschichte geht es gegen den Wind. 2. Mose 14. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist schon mal so eine große Ermutigungsspanne, was Gott tut. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das galt dem Volk Israel damals vor dieser Befreiung, vor dieser Wüstenwanderung. Es gilt aber auch für dich und mich, weil in Jesus Christus ist auf allen Gottes Verheißungen das Ja und das Amen. Also der Herr wird auch für dich streiten und du darfst in diesen Stürmen stille sein. Und jetzt kommt sozusagen der interessante Aspekt. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Wenn du dich jetzt fragst, was war das hier für ein Wind, was war das hier für eine Windrichtung, dann war es sozusagen ein ganz klarer Gegenwind. Das Volk, also die Israeliten, gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und jetzt dürft ihr euch vorstellen, wir kennen die Geschichte, der Pharao war not amused, er hat es mehrfach versprochen, hat sie nicht gehen lassen. Jetzt kam der Moment und plötzlich fällt ihm wie Schuppen von den Augen, was haben wir nur gemacht, wir haben unsere Knechte ziehen lassen. Wer macht jetzt sozusagen die ganze Arbeit und er jagt ihnen wiederum hinterher. Sie hatten also von hinten keinen wirklich tollen Rückenwind, sondern die Verfolger, die Angreifer, die Ägypter, die Heerscharen des Pharao, die sie sozusagen verfolgen und festsetzen wollten. Und von vorne ein von Gott initiierten Gegenwind. Nur mit der interessanten Betrachtung, dass dieser Gegenwind ein Befreiungswind war. Die hatten von hinten die Angreifer und von vorne eine gewaltige Prise in der Luft, die sozusagen ihnen entgegenwehte. Und das ist, glaube ich, eine ganz schön spannende Situation. Von hinten die Angreifer und von vorne der Gegenwind, wo du das Gefühl hast, der hindert dich erstmal am schnellen Vorankommen. Und trotzdem war dieser Gegenwind ein heilsamer Wind, ein Befreiungswind, ein Wind zum Trainieren und zum Staunen, dass man gegen den Wind sozusagen sich durchsetzt und das Meer geteilt wird
und die Wassermassen zur rechten und zur linken wie eine Schutzmauer aufgehen. Eine erste Einladung Gottes heute Morgen an deinen Geist, an dein Herz, an deinen ganzen Menschen, vielleicht nochmal zu überlegen, ob du doch ein bisschen fröhlicher auch auf Gegenwind reagieren magst. Ob es nicht doch ganz so klar ist, dass man Rückenwind viel lieber mag als Gegenwind, weil hier war der Gegenwind ein Wind, der das Meer geteilt hat. Vielleicht beschäftigst du dich mit Fliegen, vielleicht fliegst du auch gerne, vielleicht fliegst du auch nicht gerne. Das Fliegen jedenfalls zeigt nochmal, man startet und landet immer gegen den Wind. Henry Ford hat hier auch nochmal ausgedrückt, wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm. Beim Fliegen ist der Gegenwind viel sicherer als der Rückenwind. Die Landebahnen, die Startbahnen werden sofort gedreht, wenn möglich, und man lässt Flugzeuge gegen den Wind landen und gegen den Wind starten. Der Rückenwind hat die Eigenschaft, zwar Schnelligkeit zu bringen, aber der Rückenwind ist immer ein Wind, der dich sozusagen auf den Boden schiebt, auf den Boden drückt. Und deshalb mag man das beim Fliegen gar nicht so gerne, weil das Flugobjekt sozusagen mit Rückenwind auf den Boden gedrückt, auf dem Boden festgehalten wird. Könnte es sein, dass Gott uns manchmal einen Gegenwind schickt, der uns förmlich und im Bild gesprochen abheben lässt in seine Arme, der uns nicht sozusagen diesen menschlichen, schwierigen, tragischen Situationen ausliefert? Ja, das fühlt sich angenehmer an, aber auch ja, du bleibst sozusagen in einer Geschwindigkeit irgendwie auf dieser Erde. Und Gott möchte geistlich dich und mich immer wieder herausfordern, uns abheben lassen, uns mit einer Draufsicht auch mal erklären, wir sind nicht geschaffen, uns hier bleibende Wohnungen auf dieser Erde einzurichten. Es ist eine gefallene Schöpfung. Du darfst sozusagen auch schon lernen, dem Herrn entgegenzusegeln, weil die ewige, die bleibende Stadt, das sind die Wohnungen, die der Herr uns im Himmel bereitet. Also, hier war ein Gegenwind. Hier waren die Verfolger Ägyptens im Nacken und es war keine schöne Situation. Ich glaube, wir können uns da hineinspüren und uns fällt vielleicht auch das ein oder andere unseres Lebens ein, wo wir den Eindruck haben, von hinten werden wir verfolgt, da wird es eng, von vorne kommt der Wind, wir kommen irgendwie nicht weg und es holt uns irgendwie förmlich alles ein. Und nun ist Gott ein Gott des Befreiens, ein Gott, der hier sein Volk befreien wollte, aus der Knechtschaft Ägyptens hin zu einer Freiheit, aber das hatte einen Preis. Und wir wissen als Leser der Geschichte, wie das dann weiterging, 40 Jahre lang Wüstenwanderung, 40 Jahre sozusagen ein Auf und Ab von Vertrauen und Niederlagen, von Versorgung und Durchbrüchen und von Hadern und Murren und Motzen und gleichzeitig wunderbaren Gotteserfahrungen. Ich lade dich ein, wie gesagt, nochmal heute Morgen auf dein Leben zu schauen und in der Stille mit unserem Herrn vielleicht auch nochmal was zum Ausdruck zu bringen. Ja, Herr, ich möchte meine Kondition trainieren. Ich möchte nicht per se gegen den Wind sein, sondern mich mit deiner Kraft und mit Vertrauen auch in den Gegenwind stellen, weil der Gegenwind uns zum Abheben hilft, zum Durchbrechen, zum Überwinden. Eine zweite Geschichte aus dem Neuen Testament, auch bekannt, ein bisschen klein vielleicht, um es von hinten zu lesen an der Leinwand, aber ich lese es euch nochmal vor. Die Geschichte der Sturmstillung. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, wir sind verloren, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht und Staunen gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Macedevomenos ist das griechische Wort hier für Jünger, übersetzt mit Lehrling. Und wenn wir Lehrling hören oder Azubi, dann haben wir irgendwie so einen eingeschränkten Blick. Auf 8 Stunden gehe ich da irgendwo hin, habe vielleicht einen strengen Lehrherrn, der irgendwie den ganzen Tag nur schimpft und meckert, und nach 8 Stunden gehe ich irgendwie genervt nach Hause. Dieses Bild hier in der Bibel, dieses Bild von Jünger, von Lehrling, von Lehrling sein, hat eine weitere Dimension, das war eine Lebensgemeinschaft. Das war nicht auf 8 Stunden begrenzt, irgendwas schweißen und flexen und irgendwie was tun und lernen. Das war es schon auch, aber das war eine Lebensgemeinschaft, wo der Meister Jesus Christus mit seinen Jüngern 24/7, also den ganzen Tag irgendwie zusammen war, wo man miteinander Leben geteilt hat. Und um etwas zu lernen, braucht es bestimmte Dinge. Immer und überall, wenn du etwas lernen willst, braucht es vor allem ein dickes Problem. Ohne Problem, ohne Herausforderung wirst du schwierig lernen können. Was würde ein Kfz-Mechaniker lernen, wenn es keine kaputten Autos gäbe? Wie könnte eine Kosmetikerin ihr Handwerk verfeinern und erlernen, wenn es keine tiefen Runzeln und Falten in Menschengesichtern gäbe? Was könnte ein Arzt lernen, wenn er nicht manchmal vor großen Herausforderungen und schwierigen Krankheitsbildern stehen würde? Was könnte ein Pastor, ein Gemeindeältester, ein Gemeindeleiter, Verantwortliche in der Gemeinde lernen, wenn es nicht manchmal auch bockige Schafe gäbe, die auch mal zubeißen? Was könnte ein Christ lernen, wenn es nichts gäbe, wo es sich durch Glauben und durch Vertrauen darf? Ich wiederhole es nochmal. Also ihr Lieben, wir brauchen dicke Probleme, Gegenwinde, Herausforderungen. Das ist das, was Gott sozusagen uns zumutet, wenn er eine Lektion aufschlägt in unserem Lebensbuch. Das ist ja nicht die Handschrift eines Gottes, der dich absaufen lässt, wenn sich dein Lebensboot mit Wasser füllt, sondern es ist ein Gott, der sich wecken lässt und der den Wind und den Stürmen gebietet. Und vielleicht bist du manchmal in solchen Situationen, vielleicht gerade auch jetzt, wo du denkst, ein Tropfen fehlt noch. Ein Tropfen fehlt noch, dann ist das Boot zum Überlaufen voll. Vielleicht, wenn du an die Weltkrisen denkst oder an deine persönlichen Lebenssituationen. Und dann lässt sich unser Herr Jesus Christus heute Morgen wecken und gebietet diesem Sturm und diesen Winden. In der Geschichte, wo ist das dicke Problem? Ich habe es rot markiert. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Das ist ein wirklich dickes Problem, wenn du auf dem Meer bist oder draußen auf dem See und das Wasser füllt das Boot, dann wird es irgendwann, wenn es nicht aufhört, wirklich zum Untergehen verdammt und geneigt sein. Und Gott wendet sozusagen die Verdammnis des Durcheinanderbringers und sozusagen all das, was uns hinunterziehen will, und spricht ein klares Wort. Das ist das Zweite, was wir brauchen, um etwas zu lernen. Ein klares Wort von Jesus. Was war das klare Wort von Jesus? Ziemlich am Anfang sagt er: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und wenn sich die Jünger jetzt daran erinnert hätten, auf der Mitte des Sees, als die Stürme losgingen und als es gefährlich wurde, wenn sie sich an dieses klare Wort von Jesus erinnert hätten, dann hätten sie gemerkt, das kann doch nicht das Ende sein. Wenn der Herr Jesus Christus sagt, lasst uns hinüberfahren, dann kommen wir drüben auch an. Immer, wenn Jesus zu dir sagt, lasst uns hinüberfahren auf die andere Seite, dann darfst du wissen, du wirst drüben ankommen. In deiner Berufung, in schwierigen Beziehungen, in deiner Ehe, in den Momenten, wo du trauerst und denkst, du gehst in der Trauer unter, in deiner Krankheit und wo auch immer. Vielleicht hast du in deinem Leben Vertrauensworte geschenkt bekommen, Losungen gezogen, Bibelworte, die dir wichtig sind, dann häng sie sozusagen immer wieder an die Oberfläche deines Herzens. Ein Wort, was sozusagen auch für uns alle gilt, Matthäus 28, er lehrte sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist ein klares Wort von Jesus. Mitten in die Krisen, mitten in die Kriege, mitten in das Persönliche hinein, aber natürlich auch ein Wort, was das Ende dieser Welt ankündigt. Und Christus wird bei uns sein, alle Tage. Er steht zu seinem Wort und es ist verlässlich. Also, geistlich zu wachsen bedeutet, in den Stürmen Ruhe zu bewahren, nicht panisch zu werden, aber zu wissen, wer mit im Boot sitzt. Und diesem Jesus sozusagen ein Vertrauen schenken und uns zu trainieren, dass er nicht permanent sagt, hast du immer noch keinen Glauben? Und er tut das in seiner Liebe und in seiner Geduld auch immer wieder, sondern ihm zu vertrauen und gleichzeitig ihn einzuladen, dass unser Herz ein Herz ist, was an Vertrauen gewinnt. Meine Vision, mein Gebet für uns, für unsere Gemeinden ist, wenn die Welt immer instabiler und immer kaputter wird, werden die Jünger Jesu, seine geliebten Kinder, immer stabiler und immer vertrauensvoller. Was für ein Zeugnis in dieser Welt, wenn wir in unseren Gemeinden Orte sind, wo diese Hoffnung spürbar ist, wo die Gegenwart Gottes greifbar ist, wo wir nicht sozusagen mit den gleichen trübsinnigen Gesichtern rumlaufen, mit den gleichen Verzweiflungen, sondern wo wir uns trainieren und sagen, wir haben einen Herrn, der Wind und Wellen gebietet. Wir haben einen Gott, den Allmächtigen, der seinem Volk und uns zuspricht. Ich werde für dich streiten und du darfst stille sein. Also, ein dickes Problem, ein klares Wort von Jesus und eine Entscheidung gegen tote und gefangene Systeme. Was meine ich damit? In einem anderen Evangelium wird die gleiche Geschichte nochmal mit einem Zusatz berichtet. Hier in Matthäus 8 lesen wir, und darauf zielt dieser Punkt. Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus hat ja nichts gegen Begräbnisse und Jesus hat schon gar nichts gegen Familienzuwendung. Das klingt ja ziemlich kantig, das klingt ja gar nicht so sehr seelsorgerlich. Und gleichzeitig weiß Christus offensichtlich, dass Nachfolger von ihm auch immer in der Gefahr sind, sozusagen sich abhalten zu lassen, von Dingen, die nicht wirklich zielführend sind. Wenn du den Text jetzt so verstehst, dass es eine Absage oder eine Ansage wäre gegen unsere Familien oder dass hier kein Wert von Trauer oder Begräbnis irgendwie drinsteckt, dann würden wir es, glaube ich, falsch verstanden. Hier geht es um eine Aussage, dass die Toten ihre Toten begraben. Da standen ja jetzt am anderen Ende des Ufers wichtige geistliche Dinge an. Die Befreiung eines Besessenen, die Heilung einer blutflüssigen Frau, die Wiedererweckung einer Tochter des Synagogenvorstehers, lauter gewaltige Dinge, die die Jünger, die Lehrlinge Jesu mit ihrem Meister jetzt lernen und erfahren sollten. Und auf der anderen Seite offensichtlich ein System, das einen Jünger abhält, jetzt geistlich zu überwinden und durchzubrechen, sondern ein System, was eher irgendwie tot und im Moment wenig am Leben ist. Um etwas zu lernen, heißt es auch, die Weisheit zu haben, aufzupassen, was hindert uns jetzt. Das kann manchmal Tradition sein, das kann manchmal Religiosität sein, das kann manchmal Bindungen sein, wo wir sagen, da verzetteln wir uns wieder in lauter Aktionen und verpassen den eigentlichen geistlichen Durchbruch. Manchmal sind wir in unseren Gemeinden da auch gefährdet, lauter gute Dinge zu machen und trotzdem die entscheidenden geistlichen Durchbrüche zu verpassen. Um es nochmal ein bisschen zu erklären, ein Bild von einem Elefanten. Und es soll uns nochmal ein bisschen deutlich machen, zu klären, was hält uns zurück. Es ist ein junger, ein kleiner Elefant und er wird an eine große, schwere Kette gelegt. Und der kleine Elefant probiert es 10-mal, 100-mal, 1000-mal. Und dann gibt er auf, weil er sagt, ja, diese Kette, die werde ich nicht durchbrechen können. Ich bin ein kleiner Elefant und die Kette ist zu mächtig, zu stark. Ich schaffe es nicht. Im Übrigen ein wahres Szenario, so zähmt man Elefanten. Der kleine Elefant merkt aber nicht, dass man ihm zu essen gegeben hat und dass er wächst, dass er groß wird und stark geworden ist. Und er denkt immer noch, genau, diese Lüge, ich bin ein kleiner Elefant und die Kette ist viel zu stark. Er hat gelernt und aufgegeben, es gar nicht mehr zu probieren. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Wir haben Bibelworte ohne Ende, wir haben Liedstrophen, die das nochmal zum Ausdruck bringen. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, sie reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er der Sohn Gottes, der machet Recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande, Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Lasst euch nicht gefangen nehmen, und prüft immer den Eindruck sozusagen, ist euer Lernen an diesem Punkt zu Ende? Oder hindert uns irgendetwas weiterzugehen, die Vision zu entfalten? Eine Vision von Gott ist mehr wert als die Fotoalben mit lauter Erinnerungsfotos von vor 50 Jahren. Auch wenn diese Fotos gut sind, aber wir brauchen für diese Welt, wir brauchen für die Evangelisation, wir brauchen für unsere Missionskraft eine Belebung nach vorne und eine Erfahrung, wo dich Menschen, Dinge, Situationen gebunden und festgehalten haben, dann lass dir von Gott heute eine neue Ermutigung schenken. Du bist kein kleiner Elefant mehr. Du darfst mit Christus überwinden und tote und bindende Systeme dürfen überwunden werden. Wir brauchen sozusagen nochmal eine neue Freude, eine Freude an dieser Herausforderung. Ein Jünger ist ein treuer Nachfolger, nicht nur ein Mitläufer. Es gab damals 12 enge Jünger um Jesus herum, 70 im erweiterten Kreis und ganz viele Mitläufer, die sozusagen immer wieder gekommen sind, ein bisschen mitgemacht haben, zugehört haben, wieder weggegangen sind. Das ist aber Mitläufertum und keine Nachfolge. Nachfolge bedeutet, jawohl, ich bleibe sozusagen auch im Gegenwind. Ich bleibe im Boot mit Christus. Ich vertraue auf sein Wort, wir werden hinüberfahren. Und ein Jünger ist lernwillig und darf die Prüfung bestehen. Wie wäre es, wenn wir in unserer Herzenshaltung mal irgendwie bei dem Ja, Herr, einen Punkt machen und das Aber weglassen? Was könnte sich verändern in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in dieser Welt, wenn wir sozusagen bereit wären zu lernen, in diesen Gegenwind, in diese Lektion einzutreten, ohne immer dieses Aber? Ich glaube, wir würden verändern und wir würden verändern können. Und nochmal, die Welt geht immer mehr kaputt. Das ist dieser Welt vorausgesagt. Aber die Jünger Jesu werden immer stabiler, werden fröhlicher, werden gelassener, werden mutiger und werden zu Überwindern. Wir kommen auf die Landebahn und ich möchte euch gerne irgendwie nochmal zeigen und Mut machen, euch ermutigen, euch heute neu hinzustellen, auch in den ein oder anderen Gegenwind, weil sozusagen Christus es uns vorgemacht hat. Er war ja nicht jemand, der irgendwie nur mit dem Rückenwind gesegelt ist. Wenn wir in Hebräer 12 lesen, dass wir an ihn gedenken sollen, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit wir nicht matt werden und damit wir nicht den Mut verlieren, dann ist es, glaube ich, mehr als ein Vorbild, dass dieser Christus sich in diesen Wind gestellt hat, sich diesem Widerspruch ausgesetzt hat. Und dass es dieser Christus ist, der in Lukas 9 seine Jünger rief. Er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über die Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Nach dieser Sturmstellung, als die Trüben waren, sozusagen diese drei großen Ereignisse und nicht nur, dass Christus es tut, sondern dass wir es auch tun dürfen. Und das, was Jürgen vorhin auch zeugnishaft gesagt hat, bleib dran an diesem Herrn. Schau zu, wie er die Dinge tut und lass dich befähigen, weil er will ja, dass seine Jünger, dass du und ich auf dieser Welt nicht nur für uns irgendwie überwinden und gerettet werden, sondern dass wir zu Rettern werden, die auf den Retter hinweisen. Und ich frage mich, wenn ich so im Gegenwind stehe, ich frage mich und unseren Herrn, wenn es mal wieder ganz schön eng wird und ich das Gefühl habe, ein Tropfen fehlt noch, dann frage ich mich, Herr, könnte das vielleicht mein Meisterstück werden? Bereiten wir zusammen jetzt hier eine Lektion, wo das irgendwie unser Meisterstück meines Glaubens und Vertrauens wird? Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und nochmal, ich bete und segne gleich noch mit einem kurzen Gebet, dass genau das jetzt in dein Herz hineinfällt und es dein ganzes Menschsein durchdringt und du dich als geliebte Tochter und geliebter Sohn Gottes völlig getragen weißt mit diesem Wort Jesu. Sei gewiss, ich bin bei dir jeden Tag bis an der Weltende. Und das wünsche ich mir, Jesus Christus, und ich möchte beten um Segen für meine wunderbaren Geschwister hier in Erding, dass sie das mehr und mehr miteinander erleben. wie du Ketten sprengst, wie Kranke wieder gesund werden, wie Gebundene frei werden, wie Aussätzige und Verbannte wieder irgendwo ins Zentrum kommen. Was auch immer du hier in Erding tun willst, mit Alten und Jungen, mit Männern und Frauen. Wir möchten beten in deinem Namen, Herr Jesus Christus, dass du es freisetzt und dass heute ein Tag des Heils ist, wo wir nochmal miteinander begreifen, die Gegenwinde sind nicht das Problem. Wir drücken dir, lieber Herr, unser Vertrauen aus und sagen, dass wir dich lieben und verehren und dass wir jetzt empfangen wollen, deinen Segen, du uns ausstattest mit all dem, was wir brauchen, um fröhlich, um gelassen, um zukunfts- und hoffnungsvoll in den Stürmen und in den Winden dieser Welt und unseres Lebens zu stehen. Danke, lieber Herr Jesus, wir folgen dir.